ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Kurz vor dem Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel haben die Angehörigen an das Schicksal der verschleppten Geiseln erinnert. Die Familien riefen die Weltgemeinschaft auf, sie nicht zu vergessen. Der Druck auf die Hamas müsse hoch bleiben, damit sie einem Abkommen zur Freilassung der Geiseln zustimmt. Die israelische Armee kämpft weiter an mehreren Fronten gegen Hamas und Hisbollah. Im Nordosten des Gazastreifens bei Jabalia begann eine neue Bodenoffensive. Auch aus der Luft greift Israel weiter Ziele in dem Palästinensergebiet an.
Wo ist Ahmad? Seit Stunden suchen sie hier nach dem kleinen Jungen. Mitten im Gazastreifen hatte die israelische Armee eine Schule angegriffen. In ihr laut Armeeangaben eine Kommandozentrale der Hamas. Ob das stimmt, können wir nicht überprüfen. In dieser Schule suchten hunderte Menschen, viele Kinder, Schutz. Uns hatte es schon mal getroffen. Meine Frau und meine Töchter wurden getötet. Sie haben uns hierher gebracht und uns gesagt, dass es hier sicher wäre. Aber schaut, sie haben uns wieder angegriffen. Die Suche nach dem Kind geht weiter. Gestern Nacht wurden fast 100 Verletzte in die Krankenhäuser gebracht, berichten palästinensische Gesundheitsbehörden, die auch von Meldungen aus den Krankenhäusern bestätigt werden. Nicht nur von der Schule, sondern auch von einer Moschee, die angegriffen wurde, nur 2 Kilometer weiter. Viele Kinder wurden eingeliefert, nicht aber das gesuchte Kind. Auch in der beschossenen Moschee sollen Geflüchtete Schutz gesucht haben. Circa 20 Tote zählen die Krankenhäuser nach den beiden Bombardierungen. Im Norden des Gazastreifens startet laut Augenzeugen derweil eine der größten Operationen seit Monaten. Viele versuchen zu fliehen, wissen nicht wohin. In der bombardierten Schule warten sie immer noch auf Neuigkeiten von dem vermissten Kind, bis dieser Mann etwas findet. Ist es ein Kind? Ja. Ahmad ist tot. So wie laut Schätzungen der Vereinten Nationen 14.000 anderer Kinder im Gazastreifen seit Beginn des Krieges vor einem Jahr.
Auch im Libanon gingen die Luftangriffe des israelischen Militärs in der Nacht und am Vormittag weiter. Im Raum Beirut wurden nach Berichten libanesischer Nachrichtenagenturen 4 Orte bombardiert. Israels Armee teilte mit, dabei Waffenlager und Infrastrukturen der Hisbollah-Miliz getroffen zu haben. Nach libanesischen Regierungsangaben sind inzwischen mehr als 1,2 Millionen Menschen auf der Flucht. Mit der Lage im Nahen Osten beschäftigen sich heute Abend auch die Tagesthemen wegen des bevorstehenden Jahrestages live aus Tel Aviv, hier im Ersten um 22.45 Uhr. Zum Jahrestag des Hamas-Überfalls wird in vielen Appellen auch die Sorge um jüdisches Leben in Deutschland deutlich. Bundeskanzler Scholz rief zur Solidarität auf. Antisemitismus und blinden Israel-Hass dürfe man niemals hinnehmen. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, forderte eine sichtbare und nachhaltige Zivilcourage. Er kritisierte Aufrufe zu offenen Hassprotesten gegen Israel. Rund um den Jahrestag des Hamas-Terrors finden bundesweit zahlreiche Demonstrationen statt.
Heute Mittag in Berlin. Eine pro-palästinensische Demonstration gegen einen, wie sie es hier nennen, Genozid in Gaza. Laut Polizei sind etwa 3.500 Menschen gekommen. Die Stimmung stark emotionalisiert.
Der Krieg muss enden, die Blockade muss enden, die Besatzung muss enden.
Das ist ein Genozid und da müssen wir nicht schweigen.
Die Polizei löst die Demonstration später auf, unter anderem wegen verbotener Parolen. Bundeskanzler Scholz sagt in seinem Videopodcast:
In unserer freien Gesellschaft darf man immer um den besten Weg ringen und als Demokraten auch streiten. Ich sage aber klar, was niemals sein darf. Es darf niemals sein, dass Bürgerinnen und Bürger jüdischen Glaubens hier in Deutschland in Angst und Schrecken leben müssen.
Genau davor haben aber diese Menschen Angst. Jüdinnen und Juden sowie Freunde Israels demonstrieren im Zentrum Berlins und erinnern an jene, die vor einem Jahr von der Hamas entführt und getötet wurden.
Es gibt noch viel Hass, das wir sehen auf der Straße. Viele Leute gegen jüdische, gegen israelische Leute.
Ich möchte hier Flagge zeigen für Israel und vor allem gegen diese Gegendemos, wo ja nun aktiv Terroristen wie Hamas und Hisbollah unterstützt werden.
Deutschlands Nahostpolitik habe ein Problem, sagt der Direktor des Deutschen Orientinstituts. Neben der Solidarität mit Israel müsse Deutschland von der israelischen Regierung mehr Diplomatie einfordern.
Ich würde mir wünschen, dass wir sehr deutlich machen, dass dieser Konflikt nicht militärisch zu lösen ist. Israel wird nur in Frieden leben, wenn es Frieden mit seinen Nachbarn macht.
Tobias Lindner, Staatsminister im Auswärtigen Amt, verteidigt im Bericht aus Berlin die Regierung. Die großen Opferzahlen im Gazastreifen nehme man nicht einfach so hin.
Wir haben Diskussionen mit der Regierung in Jerusalem darüber, was heißt denn Sicherheit langfristig. Für uns heißt das eine Zwei-Staaten-Lösung. Aber klar ist auch, wir stellen ja das Selbstverteidigungsrecht Israels nicht in Frage. Wir stellen in Frage oder wir haben Diskussionen darüber, wie es ausgeübt wird.
Doch Deutschlands Einfluss auf die israelische Regierung bleibt am Ende offenbar gering. Trotz zahlreicher Besuche von Außenministerin Baerbock in der Region, am Ende bleiben der Bundesregierung vor allem hilflos wirkende Appelle zur Deeskalation.
Die deutsche Wirtschaft schrumpft offenbar weiter. Die Bundesregierung geht nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung von einem Minus von 0,2% im laufenden Jahr aus. Zuletzt hatte sie noch mit einem geringen Wachstum gerechnet. Schon im vergangenen Jahr war die Wirtschaft in die Rezession gerutscht. Es gab ein Minus von 0,3%. Am Mittwoch will Wirtschaftsminister Habeck die Wachstumsprognose für 2024 offiziell vorstellen. Die FDP macht in der Migrationspolitik weiter Druck auf die Ampelpartner. In einem 9-Punkte-Papier fordert die Bundestagsfraktion unter anderem, mehr Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Außerdem verlangt sie für Ausreisepflichtige Leistungskürzungen. Fraktionschef Dürr sagte der Bild am Sonntag, es komme jetzt auf die Grünen im Bund an. Auf Länderebene haben sich die Grünen bereits für weitere Verschärfungen eingesetzt. Tunesien hat heute einen neuen Präsidenten gewählt. Etwa 9 Millionen Menschen in dem nordafrikanischen Land konnten ihre Stimme abgeben. Alles andere als ein Sieg von Amtsinhaber Said wäre eine Überraschung, denn er hat seine Macht zuletzt ausgebaut, regiert mit harter Hand. Nach den Massenprotesten in den arabischen Ländern 2011 schien Tunesien auf dem Weg Richtung Demokratie. Das hat sich unter Said wieder geändert. Ergebnisse werden in den kommenden Tagen erwartet.
Wählen ist Bürgerpflicht, sagen hier viele, aber viel Auswahl haben sie nicht. Nur 3 Kandidaten stehen auf den Wahlzetteln. Einer davon wurde kürzlich verhaftet. Im Wahllokal in Tunis wünschen sich die meisten ein besseres Leben und Bildung für die Jugend. Schau, in welchem Zustand ich bin. Ich hoffe, die Politik denkt an uns. Und Kais Said sorgt dafür, dass etwas vorwärts geht. Wichtig wäre, dass die Wirtschaft sich entwickelt. Dann geht es dem Volk automatisch besser. Der Präsident wirbt mit dem Kampf gegen Korruption für sich. Anhänger schätzen, dass er die Eliten entmachtet hat. Vor allem aber hat er seine eigene Macht ausgebaut, die des Parlaments eingeschränkt. Trotzdem ist er für Europa ein Vertragspartner. 2023 vereinbarte die EU ein Memorandum mit Tunesien. Europa stellte mehr als 100 Millionen Euro für Grenzschutz in Aussicht. Offenbar aus EU-Sicht mit Erfolg. Tunesien kontrolliert scharf. Übers zentrale Mittelmeer kamen in diesem Jahr deutlich weniger Menschen nach Italien. Mit dem Abkommen wird ein Diktator unterstützt, mit mehr Macht und mehr Geld. Aber er selbst ist nicht in der Lage, sein Land wirtschaftlich voranzubringen. Das ist für Tunesien ein katastrophales Abkommen. Derweil suchen sich Migranten andere Routen. Derzeit steigen die Ankünfte auf den Kanaren rapide. Die Wahllokale in Tunesien sind geschlossen. Der Sieger scheint festzustehen.
Gerichtliche Schikanen, disqualifizierte Kandidaten und eine Wahlbehörde, die der Präsident besetzt. Wahlbeobachter bezweifelten schon im Vorfeld, dass die Wahlen frei und fair ablaufen.
Brasilien leidet unter der schlimmsten Dürre seit Jahrzehnten. Selbst große Flüsse im Amazonasgebiet führen kaum noch Wasser. Am zweitgrößten Nebenfluss des Amazonas, dem Rio Negro, haben die Behörden den tiefsten Wasserstand seit Aufzeichnungsbeginn gemessen. Die Dürre befeuert zudem Waldbrände, die so schlimm wüten wie zuletzt vor 14 Jahren.
Ein bisschen Wasser ist noch da, aber es ist kein Vergleich zu früher. Der Rio Negro führt aktuell nur halb so viel Wasser wie sonst um diese Jahreszeit. Es wird immer schlimmer, immer trockener. Letztes Jahr war es schon heftig, dieses Jahr noch mal mehr. Und das hat verheerende Auswirkungen, nicht nur für diesen Bootsbauer, sondern für alle, die hier leben. Denn im Amazonasgebiet sind die Flüsse oft die einzigen Verkehrswege. Liegen sie trocken, sind die Menschen abgeschnitten. Das Schwierigste ist der Transport. Was wir sonst ganz einfach mit dem Boot holen, müssen wir jetzt alles schleppen, Essen, Wasser, alles. Um Trinkwasser zu bekommen, müssen wir richtig weit gehen. Und selbst dann gibt es manchmal keins. Brasilien erlebt aktuell die schwerste Dürre seit Beginn der Messungen vor über 70 Jahren. Es regnet entweder zu viel oder kaum. Wetterextreme aufgrund des Klimawandels. Die Trockenheit begünstigt dazu Waldbrände. Nicht nur am Amazonas, sondern auch in den Regionen Cerrado und Pantanal. Das Problem ist oft hausgemacht. Brandrodung und Abholzung des Regenwaldes beschleunigen den Klimawandel. Der Regenwald wird zerstört, um Lebensmittel zu produzieren. Fleisch, Soja und Mais. Hauptsächlich für China, aber auch für Europa und die USA. Die Gründe für das Problem liegen also nicht alleine in Brasilien.
In Hachenburg in Rheinland-Pfalz hat die Polizei in der vergangenen Nacht ein Treffen von mutmaßlichen Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten aufgelöst. Sie hatten an einer Kampfsportveranstaltung teilgenommen. Nach Angaben der Polizei wurden die Personalien von knapp 130 Menschen aufgenommen. Die Beamten hätten zahlreiche Gegenstände sichergestellt, die auf eine rechtsextreme Gesinnung hindeuteten. Festnahmen habe es jedoch nicht gegeben. Nach 16 Tagen mit viel Bier und Frohsinn geht heute das Münchner Oktoberfest zu Ende. Etwa 6,7 Millionen Besucher aus aller Welt waren dieses Jahr auf der Wiesn. Die Organisatoren zogen eine positive Bilanz. Es sei pro Kopf mehr Bier als im Vorjahr getrunken worden. Laut Polizei war es eine friedliche und sichere Wiesn mit deutlich weniger angezeigten Straftaten als im vergangenen Jahr. Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München einen Dämpfer kassiert. Der Rekordmeister kam nicht über ein 3:3 Unentschieden bei Eintracht Frankfurt hinaus. Zuvor unterlag Heidenheim Leipzig mit 0:1.
Marco Rose und RB Leipzig bleiben in der Liga weiter ungeschlagen. Die Sachsen in den weißen Trikots, in einer spielerisch schwachen ersten Halbzeit das reifere Team. Gegner Heidenheim hält vor allen Dingen körperlich dagegen. Nach der Pause gehen die Sachsen durch Stürmer Lois Openda in der 59. Minute in Führung. Der Belgier mit seinem vierten Saisontreffer. Die Schwaben zeigen vor 15.000 Zuschauern in ihrer Arena Wille und Moral. Schöppner fast mit dem Ausgleich. Die starke Gästeoffensive macht auch heute wieder den Unterschied, allen voran. Lois Openda, beinahe das 2:0 kurz vor Schluss. Am Ende feiert RB Leipzig einen hart erkämpften, aber verdienten vierten Saisonsieg.
Die Tabelle, die Bayern auf Platz 1 vor Leipzig, Frankfurt und Freiburg, Mainz auf Platz 10 in der Abstiegszone Hoffenheim, Kiel und Schlusslicht Bochum. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 7. Oktober.
Ausläufer von Tiefs bestimmen morgen mit sehr milder Luft unser Wetter. In der Nacht von Südwesten dichtere Wolken, gebietsweise regnet es. Am Tag überqueren die Wolken den Osten und Nordosten mit etwas Regen, vor allem Richtung Ostsee. Im Laufe des Tages, vor allem im Nordwesten sowie im Südosten, sonnige Momente. Gleichzeitig vom Südwesten bis in die Mitte neuer Regen und einzelne Gewitter. In der Nacht 13 bis 2 Grad, am Tag 14 Grad an der Ostsee, 22 Grad am Oberrhein. Am Dienstag ist es im Osten und Südosten mitunter freundlich und bis zum Abend trocken. Sonst regnet es hier und da bis 24 Grad. Wechselhaftes Wetter am Mittwoch. Am Donnerstag kaum Sonne, verbreitet regnet es. Sturmgefahr 13 bis 20 Grad.
Die Tagesthemen um 22.45 Uhr, also heute direkt aus Tel Aviv. Ein Jahr nach dem Hamas-Überfall auf Israel ist Jesse Welmer im schwer zerstörten Kibbutz Nir Oz. Und es geht in einer Reportage um das Leben und Sterben im Gazastreifen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.